Langeweile, der Spleen und die Seekrankheit. Sechster Teil. Einmal in England angekommen, warf sich der wilde Fergus mit aller Energie in die Bewegung der arbeitenden Klasse und imponierte sofort durch seine große Courage, durch seine namenlose Tätigkeit, vor allen Dingen aber durch seine vollkommene Rechtlichkeit, die freilich vielfach angefochten ist, von der aber das gänzliche Verschulden der O'Connorschen Besitzungen in Irland den besten Beweis liefert. Ihn unterstützte bei seiner Agitation der eigentümliche Reiz, der über dem Namen der O'Connors liegt. Denn seinen Stammbaum leitet O'Connor zurück bis zu den fernsten halb verschollenen Königen des grünen Erin. Verwachsen ist der Name seines Hauses mit allen blutigen Ereignissen jener unglücklichen Insel. Durch das Tosen einer jeden Revolte klingt der Ruf eines O'Connor. Vergangenheit und Gegenwart berühren sich in diesem Manne. Er erschien wie ein vom Thron gestürzter König, der als kecker Proletarier wieder auferstand, ohne Leid um das Geschehene, mit allen Fasern seines Lebens wurzelnd in der Gegenwart und mit der Riesenfaust donnernd vor die Pforte der Zukunft, dass sie weit dem Volke sich erschließe und nur dem Volke. War es ein Wunder, dass er bald als Chef der englischen Chartisten dastand? Ja, das Volk liebte O'Connor. In seinem O'Connor sah das Volk sich selbst. Abwechselnd himmlisch weise und niederträchtig dumm, tragisch ernst und bis zum Entzücken ergötzlich, naiv und sentimental in einem Atem, manchmal fein und gewandt wie ein Franzose und plötzlich wieder grob und plump gleich einem shakespearischen Stallknecht, zutraulich schmeichelnd wie ein kleines Mädchen und wieder stolz und despotisch wie ein römischer Imperator, von Liebe lispelnd wie Hafis und in barbarischen Derbheiten sich ergehend, trotz Meister Franz Rabelais großmütig wie ein Loi, aber auch grausam wie ein Tiger, ebenso enthusiastisch für das einmal Begriffene als widerspenstig gegen das Unverstandene, launig, poetisch und leichtsinnig in der Liebe und dem Wein wie der echte Irländer, plötzlich wieder ökonomisch und wirtschaftlich besorgt, gleich dem filzigsten Schotten, unendlich stolz, energisch und kühn wie der Sohn Altenglands, alles das war dieser O'Connor. Ein tolles Gemisch aller Volksleidenschaften, ausgeschmückt mit allen Tugenden und mit allen Lastern des Volkes. Mit einem Charakter, in dem sich die Grundzüge des Volkes der Rose, der Distel und des Klees in einer Weise widerspiegelten, wie sie noch in keinem britischen oder irischen Agitator, weder in Cartwright noch in Cobbett, noch in Hunt noch in O'Connell zum Vorschein kamen. Oh, nie werde ich den Augenblick vergessen, wo ich den Irländer zum ersten Male reden hörte. Er war damals in der Epoche seines höchsten Glanzes. Die Versammlung hatte lange auf ihn gewartet, der Saal war gedrängt voll. Viele der Anwesenden hatten sich schon in die Fensternischen geflüchtet, um nicht erdrückt zu werden. Frauen und Mädchen wurden auf die Stufen der Tribüne gebracht. Über dem Ganzen lag eine schwere, dumpfige Atmosphäre, und die Lichter der Ampeln warfen einen trüben Schein auf die Gesichter von etwa 5000 Arbeitern. Rings herrschte eine unheimliche Stille. Wie einem Gewitter sah man dem Erscheinen O'Connors ernst und bang entgegen. Da entstand plötzlich vor der Tür ein wilder Spektakel. Im Vordergrunde des Saales wogte es toll durcheinander. Die Leute drehten sich rechts und links, man bekam Rippenstöße in Menge, und unwillkürlich wurde man nach der Richtung fortgezogen, von der der Lärm ausging. O'Connor hatte die Schwelle des Saales betreten. Von mehreren Freunden begleitet, brach er sich Bahn durch die Menge, vielen die Hände schüttelnd, manche bei Namen rufend, alle herzlich grüßend, wie ein heimkehrender Vater seine Kinder bewillkommt, und lachend und scherzend immer vorwärts drängend bis zum Fuß der Tribüne. »There he is! There he is!« klang es von allen Lippen, und wie im Triumphe hoben ihn die Arme seiner Getreuen auf die Höhe der Plattform. Mit einer Stimme, die im Laufe des ersten Teiles der Rede mehr oder weniger ihren Ton beibehielt und durch Einförmigkeit gewissermaßen jedes Wort in das Gedächtnis der Zuhörer eingraben zu wollen schien, begann O'Connor seine Rede. Ich weiß nicht mehr alle Details derselben, nur so viel ist mir erinnerlich, dass einem halbstündigen aufmerksamen Zuhören allmählich eine sichtbare Bewegung der ganzen Masse folgte. O'Connor hatte über dieses und jenes Bericht abgestattet, dann folgte die Argumentation, jetzt rückte er in das Herz seines Gegenstandes vor. Schon mehrere Male hatte er hörbar das Brett der Tribüne mit der Rechten geschlagen, schon mehrere Male zorniger mit dem Fuße gestampft und wilder das Haupt geschüttelt. Er schickte sich an, den Angriff auf seine Feinde zu machen. Die Versammlung merkte dies und ermunterte ihn durch lauteren Beifall. Es war, als hätte man einen Stier mit rotem Tuche gehetzt. Da hatte der Riese seinen Gegner gepackt. Die Stimme bekam einen volleren Klang, die Sätze wurden kürzer, stoßweise drangen sie aus der kochenden Brust. Die Faust trommelte wilder auf den Rand der Tribüne, das Gesicht des Redners wurde feuerrot, seine Glieder zitterten, der Katarakt seines Zornes hatte das letzte Wehr überflutet und hindonnerte nun die Woge der Beredsamkeit, alles vor sich niederwerfend, alles zerkrachend und zersplitternd, und ich glaube, der Mann hätte sich totgesprochen, wenn er nicht durch einen Applaus unterbrochen worden wäre, der das ganze Haus für eine Minute lang wie in eine schwingende Bewegung setzte. O'Connor sprach etwa 3 Stunden lang an jenem Abend. Sein Eindruck auf die Versammlung war unbeschreiblich. Mehr als einmal trockneten die Weiber, welche den Redner auf der Tribüne umringten, ihre heißen Tränen von den Wangen. Mehr als einmal brachen sie in den unendlichsten Jubel aus. Auf den Gesichtern der Männer las man, was in ihren Herzen vorging. Die Stimmung des Redners lebte in einem jeden. Die Irländer, die bei dem Meeting zugegen waren, kannten für ihren Enthusiasmus wie gewöhnlich keine Grenzen. Sie drängten sich mehrere Male durch die dichtesten Haufen, sprangen an der Tribüne hinauf und drückten O'Connors Hände. Mehrere Subjekte, die man als Unruhestifter und Spione erkannte, ergriff man und warf sie über die Köpfe der Versammlung von einer Hand zur anderen durch die ganze Länge des Saales, absichtliche Stöße den Unwillkürlichen hinzufügend, und an der Türe des Saales durch einige Fußtritte ihre schnelle Abreise sehr befördernd. O'Connor stand damals auf dem Gipfel seines Ruhmes, gehasst von der Aristokratie, gefürchtet von der Mittelklasse und vergöttert vom Volke. Er war der Diktator einer der furchtbarsten Parteien neuerer Zeit, der Partei der englischen Arbeiter. Mehrere Jahre sind seitdem verstrichen. Als Abgeordneter für Nottingham sahen wir ihn heute im Parlamente. Er hat sich auf den Wink des Sprechers erhoben und ergreift das Wort gegen die von den Whigs vorgeschlagene Verlängerung der irischen Zwangsbill. Festen Schrittes tritt er an den Tisch des Hauses. Jetzt lehnt er den einen Arm auf die rote Büchse und den anderen in die Seite stemmend beginnt er seine Rede. Ja, das ist noch dieselbe Stirn, welche so kühn manchem Feinde getrotzt hat. Ja, das ist noch dieselbe Brust, aus der mit dem Donner eines Gewitters so mancher gewaltige Ton über tausende von Zuhörern dahinbrauste. Es ist wohltuend, nach dem stotternden Krüppel John O'Connell diesen Riesen O'Connor auftreten zu sehen. Ein Aha geht durch die ganze Versammlung. Neugierig recken die ehrenwerten Mitglieder ihre Hälse, viele erheben sich, um den wilden Statisten noch einmal von Kopf bis Fuß zu beschauen. Aber damit hat auch die Aufmerksamkeit des Parlaments ein Ende. Denn wie O'Connor in seiner Rede vorrückt, jetzt die Leiden Irlands schildernd, jetzt die Grausamkeiten des Gouvernements und jetzt die einzigen Mittel aufzählend, welche die unglückliche Insel vom Untergang retten können, da greift der kleine John Russell nach seinen Papieren, da knüpft Lord Palmerston eine Konversation mit dem Sprecher des Hauses an, und da lehnt sich Sir George Grey zu einigen jungen Bekannten hinten über, um von Fuchsjagden zu sprechen, von Pferderennen und von schönen Frauen. Aber auch die sonst so steifen Free Traders verlieren die Geduld. Der alte Colonel Thompson unterhält sich mit Herrn Hume und beide lachen aus vollem Halse. Der Quäker Bright trommelt mit den Füßen, der fuchsige Wilson studiert in einer Zeitung und Mr. Copton hat sich mit vielen anderen Mitgliedern hinaus in den Vorsaal geschlichen. Die Bänke der Tories sind aber erst recht verlassen. Sir James Graham ist hinauf zu den Peelighten gestiegen, die alten Glatzköpfe schlafen in den nächsten Ecken oder wandeln mit knarrenden Stiefeln über die Galerie. Disraeli spricht mit seinen Anhängern unter den lebendigsten Gestikulationen und nur der junge Gladstone blickt unverwandt hinab auf den großen Sir Robert Peel, der, die Arme vor der Brust gekreuzt, die Beine übereinander geschlagen und den Hut tief über der Stirn, schweigend dasitzt, um von Zeit zu Zeit langsam den Kopf zu erheben und den Redner anzuschauen mit einem mitleidigen Lächeln. Ja, außer ihm sind wohl nur die irischen Mitglieder am Platze geblieben, und die Worte des Redners würden längst in dem allgemeinen Gemurmel verloren gegangen sein, wenn das Metall der O'Connorschen Stimme sich nicht trotz all dem geltend machte und das Haus erdröhnen ließe bis in seinen letzten Winkel. Aber wie kommt es, dass der gewaltige Mann so durchaus unwirksam bleibt? Er, der die Bewegung des ganzen Volkes in seiner Hand hielt? Nichts ist leichter zu beantworten als das. O'Connor hat aufgehört, da draußen Triumphe zu feiern. Und mit seinen Triumphen im Parlamente ist es für ewig zu Ende. Ja, nach einer Karriere, die fast ohne Beispiel in dem Leben der Agitatoren des Volkes ist, sehen wir den wilden Fergus endlich fast auf demselben Punkte ankommen, den einst sein alter Gönner, der John Daniel O'Connell, erreichte, als das Volk über sein Treiben die Augen öffnete und als er von der Majorität seiner Partei verlassen und verachtet zusammensank und den Fluch seiner hungergefolterten Landsleute mit hinabnahm in ein ruhmloses Grab. Klar ist es endlich, dass O'Connor zwar nicht wie der alte Dan das Volk für bares Geld verriet, dass er aber deswegen die ganze Bewegung der englischen Arbeiter durch seinen allmächtigen Einfluss stets in eine Farce verwandelte, weil er vor dem Äußersten zurückschreckte, weil er nicht jenen offenen Kampf wagte, ohne den keine Bewegung der Welt zu einem Resultat zu bringen ist. Verdächtig war es, dass O'Connor hinüber nach Irland reiste, als im Jahre 1839 der Aufstand in Wales begann. Verdächtig war es, dass er im Jahre 1842 nicht losschlug, als die Chartisten ganz Manchester besetzt und ganz Lancashire in ihrer Hand hatten. Aber zu einem bloßen Polterer sank der große Agitator hinab, als endlich der Frühling von 1848 die revolutionäre Bewegung von halb Europa brachte und als der wilde Fergus die Wut der Arbeiter zu nichts anderem benutzte, als zu jenem unglückseligen Meeting des 10. April auf Kennington Common, wo er die schlagfertige Masse beschwor, keinen Tropfen Blut zu vergießen und wo er in seiner Zeitung im Northern Star erklärte, dass er nie wieder eine Nacht ruhig in seinem Bette schlafen würde, wenn ein einziger Arbeiter durch die von ihm angefachte Bewegung ums Leben komme. Mit diesen Worten schrieb Herr O'Connor seine eigene Grabschrift. Und Sir Robert Peel hatte recht, dass er sich bald darauf entrüstet von seinem Sitze erhob, um auf die widerlichsten Schmeicheleien O'Connors nichts weiter zu erwidern, als dass er gewisse quäkende Frösche kenne, die zu feige seien, um große Verbrecher zu werden. Und recht hatte Richard Copton, dass er die Artigkeiten des sonst so gefürchteten Chartisten höhnisch zurückwies, als O'Connor sich dazu herabwürdigte, sogar diesem Repräsentanten der Mittelklasse den Hof zu machen. Aus war es mit der Achtung der Feinde und mit dem Vertrauen der Freunde. Und wenn die Feinde sich damit begnügen, den gesunkenen Mann mit dem gerechtesten Hohn zu überschütten, so werden die früheren Freunde nicht dabei stehen bleiben, sondern einst den Fuß auf seinen Nacken setzen, um, über ihn hinweg, desto sicherer dem Siege entgegenzuschreiten. Die Göttin der Langeweile machte eine Pause. Gähnend schloss sie endlich mit den Worten: »Oh, dieser O'Connor ist mir verfallen. Er hörte auf, revolutionär zu sein, und er wurde langweilig. Da haben sie das ganze Geständnis.« Der Spleen nieste entsetzlich, und auf unser aller Bitten war er so freundlich, sein langes Schweigen zu brechen und die interessanten Mitteilungen der Langeweile fortzusetzen.